Guten Tag, hier ist Freak Radio. Wir sprechen heute über Depressionen, depressive Verstimmungen, Herbstgefühle, Traurigkeiten, vielleicht ein Gefühl der Sinnlosigkeit bei depressiven Verstimmungen. Ich begrüße meinen Gast, heute nur ein Gast, Michaela Haug. Die Moderatorin ist Margarete Indl. Michaela Haug ist Leiterin eines Clubs, einer Selbsthilfegruppe namens Club D&A. Könnten Sie mir bitte sagen, Frau Haug, was das genau ist?
Ja, ich möchte da mal herzlich alle willkommen heißen und mich bedanken, dass ich da sein kann. Club D&A, D&A steht für Depression und Angst. Der Club wurde vor 20 Jahren aus eigener Betroffenheit von meiner Mutter gegründet. Es ist so, dass meine Großmutter, also die mütterliche Linie in unserer Familie, ist leider mit Depression und Angst sehr stark in Berührung gekommen. Meine Großmutter kam als Italienerin hier nach Wien. Meine Mutter war 9 Jahre alt, also es ist schon ziemlich lange her. Meine Mutter ist jetzt 74. Sie hatte sehr schwere Depressionen und ist damals mit Elektroschocks behandelt worden.
Wann war das?
Das ist eben jetzt 46 Jahre her. Das war, also Elektroschocks waren damals irgendwie, glaube ich, neu und die Ärzte waren sehr überzeugt, dass das gut helfen kann, gerade bei meiner Großmutter, weil sie so Zwangsgedanken hatte, zusätzlich zu den sehr starken Depressionen. Und für sie war das aber ganz schrecklich und leider hat sie sich dann eben umgebracht in Wien. Und meine Mutter wurde dann sehr bald nachher als 28-Jährige mit endogenen Depressionen diagnostiziert.
Was sind endogene Depressionen?
Also diese Diagnose bedeutet unheilbar krank. Also endogen heißt unheilbar chronisch krank mit Depressionen. Und das war damals eine gängige Diagnose. Gott sei Dank gibt es diese Diagnose seit einigen Jahren nicht mehr. Also Depressionen sind heutzutage, werden sie eingeteilt in leichte, mittelschwere und schwere Depression. Ja, meine Mutter hat sich dann in das Schicksal gefügt, dieser Diagnose, und ist auch dann kurz bevor sie eben den richtigen Arzt getroffen hat, der ihr dann geholfen hat, leider davor über 15 Jahre von einem Internisten, der ja nicht der Facharzt für Depressionen ist, ganz schlecht behandelt worden und hat so viele Psychopharmaka verschrieben bekommen, dass sie fast gestorben ist. An dem Tag war ich bei ihr und habe meinem Vater gesagt, also ich glaube, wenn wir jetzt nichts machen, dann stirbt die Mama. Ich habe dann wirklich meinem Vater zugeredet, weil dieser Arzt, der sie falsch behandelt hat, war unser Vertrauensarzt jahrzehntelang. Und deswegen haben wir eben so lang nichts getan. Und wir haben eben dann doch gehandelt. Und es war ein Glücksfall, dass wir eben dann durch eine befreundete Psychiaterin einen anderen Psychiater ans Telefon bekommen haben. Und mein Vater hat mit ihm geredet, weil meine Mutter in dem Moment gar nicht mehr sprechen konnte. Der Arzt, der mittlerweile, also seit 20 Jahren, unser ärztlicher Berater ist für die Selbsthilfeorganisation, hat damals am Telefon gesagt, er will mit der Patientin selber sprechen. Er hat ihr dann am Telefon gesagt, dass sie für ihn gesund ist, dass ihre Gesundheit nur überlagert ist. Und meine Mutter hat dann wirklich nach diesem Telefongespräch gesprochen und hat wieder gelächelt. Und es war wie ein Wunder. Diese Botschaft der ersten Minute ihrer Gesundung ist eigentlich auch unsere Botschaft und auch unsere Haltung den Menschen gegenüber, die zu uns kommen, dass Depression etwas ist, was sich wie eine schwere Krankheit anfühlt und was natürlich auch ärztlich ernst genommen werden muss im starken Stadium, also wenn man wirklich ganz tief drinnen ist. Aber es wäre schön, wenn die Fachärzte wirklich von Anfang an den Patienten vermitteln könnten, da ist auch viel Gesundheit.
Wer kommt eigentlich zu Ihnen?
Also es kommen Menschen mit Depressionen und Angststörungen, mit Panikattacken, mit Burnout zu uns. Also wir haben immer einen Informationsabend, wo alle Menschen kommen können, die eben auf Hilfesuche sind. es muss nicht jeder, der jetzt zum Informationsabend kommt, hat immer das Bedürfnis, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, sondern wir sehen uns auch als Patienteninitiative. Und wir möchten gerne eben das, was wir gelernt haben, als Patienten weitergeben. Also es kommen auch Menschen, die eben sagen, sie wissen gar nicht, wo sie jetzt hingehen sollen. Wir sprechen einfach mit den Menschen und geben unser Wissen weiter, dass eben der Facharzt der Psychiater ist. Und wir sind auch ein bisschen aufklärerisch tätig. Unserer Erfahrung nach gibt es leider sehr viele Psychiater, die viel zu schnell und ohne wirkliche Zuwendung Medikamente verschreiben. Es kommen eben auch viele Menschen zu uns, die sich nicht gut behandelt fühlen und die sagen, ja, mein Arzt verschreibt mir zwar Medikamente, aber mir geht's nicht besser. Es kommen auch viele zu uns, die sagen, ich bin in der Psychotherapie, aber es tut sich nichts. Da sind zum Beispiel unsere Informationen, dass wir sagen, es ist ja doch eine Seelenkrankheit, unsere Seele ist überlastet. Das ist eigentlich die Ursache für alle, für Depression, für Angststörungen, für Burnout, ist eigentlich die Ursache, dass die Seele in irgendeiner Form überlastet ist.
Wie kommt man denn überhaupt dazu, dass man zur Selbsthilfegruppe geht? Denn wenn man Depressionen hat, dann ist es doch so, dass man sich am liebsten unter der Bettdecke versteckt, dass man mit niemandem drüber redet, dass man sich verschließt, Freunden gegenüber, der Familie gegenüber, die vielleicht auch nicht weiß, was mit einem los ist. Vielleicht ist man auch nur grantig gegenüber den anderen. Wie schafft man es zu erkennen, dass man depressiv ist und Hilfe braucht?
Es ist, glaube ich, der arge Leidensdruck, der die Menschen dann doch dazu bringt, sich zu uns zu schleppen manchmal. Also wir sagen zum Beispiel auch oft in der Selbsthilfegruppe, loben wir einander, weil jeder weiß, es ist sogar das Zähneputzen manchmal eine Tagesaufgabe, ja, dass man einfach nicht das Gefühl hat, man hat nicht die Kraft, sich zu waschen, Zähne zu putzen, sich anzuziehen. Und deswegen haben Sie vollkommen recht, es ist eine Riesenleistung, wenn man in so einem starken Belastungszustand überhaupt die Kraft aufbringt, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Es ist der Leidensdruck so groß, dass diese Menschen einfach sagen, ich will so nicht mehr leben und ich muss was tun. Und sie spüren dann, glaube ich, bei uns in unseren Räumlichkeiten, dass sie so angenommen sind, wie sie sind, dass sie bei uns einmal durchatmen können, dass sie nichts leisten müssen und dass wir ihnen Mut machen, dass wir ihnen Hoffnung machen, dass die Zuwendung und diese Geschwisterlichkeit, das ist ja das, was in den Selbsthilfegruppen auch das ist, was motiviert und was wieder Kraft gibt, dass wir im selben Boot sind, dass da Menschen sind, die diesen Weg schon gegangen sind.
Können depressive Menschen anderen depressiven Menschen helfen?
Das ist auch eine ganz tolle Frage. Eine Selbsthilfegruppe ist für die Menschen, die zu einem ganz geringen Teil fähig sind, sich schon ein bisschen selber zu helfen. Ja? Also es ist ganz sicher so, dass wenn ich so ganz, ganz arg depressiv bin, dann brauche ich zuerst einen Arzt. Also manchmal ist es trotzdem gleich eine gute Kraftquelle und es funktioniert sehr schnell. So wie bei dem Telefongespräch bei meiner Mutter, da hat ein Telefongespräch gereicht, dass sie eigentlich plötzlich widersprechen konnte. Ja? Also es passieren schon kleine Wunder. Aber manchmal ist es so, dass eine Gruppe einfach zu viel ist. Ja? Und dann gehen die Menschen einmal in Psychotherapie oder in ärztliche Behandlung und machen dann zusätzlich ab einem gewissen Niveau, wo sie schon ein bisschen stärker sind, die Selbsthilfegruppe, wo man eben von anderen lernen kann, was haben die schon für Strategien sich erarbeitet und dann wird eben durch den Erfahrungsaustausch kann man sich gegenseitig helfen.
lese zwischendurch immer wieder in einem Buch, das mir jemand geschenkt hat. Das ist von einem amerikanischen Psychiater namens Daniel Amen. Auf Deutsch heißt das Buch Das glückliche Gehirn. Und es zeigt verschiedene Störungen, die das Gehirn betreffen können. Der Psychiater sagt, dann gibt es einfach eine Störung im Stoffwechsel des Gehirns. Deswegen kann man entweder Depressionen bekommen, Angststörungen, was auch immer. Der Dr. Amen gibt dann so Tipps wie, wenn Sie ständig negative Gedanken haben, hören Sie doch einfach negativ zu denken auf. Oder um sich zu aktivieren, gehen Sie laufen, betreiben Sie Sport. Wie können solche Tipps auf einen Menschen, der gerade unter Depressionen leidet, wirken? Kann man mit den negativen Gedanken so einfach aufhören, auf Knopfdruck?
Nein. Also einfach ist es überhaupt nicht. Und Ratschläge und Tipps werden in unseren Gruppen, da erklären wir immer, dass Ratschläge sind ja Schläge. Ich mag Tipps und Ratschläge persönlich überhaupt nicht. Ich habe lieber, dass wir einfach untereinander austauschen, was uns selber geholfen hat. Also ich habe das Buch nicht gelesen, ich möchte jetzt dem Psychiater nicht zu nahe treten. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Aber das, was Sie jetzt angeschnitten haben, birgt sehr wichtige so Dinge, auf die ich eingehen möchte. Also erstens, eine Stoffwechselkrankheit im Gehirn oder eine Stoffwechselstörung im Gehirn, soweit ich das von unserem beratenden Psychiater seit Jahren weiß, ist nicht die Ursache für Depression, sondern wir sind ein ganzheitliches Wesen. Dieser Psychiater, der uns da berät und begleitet, hat einen ganzheitlichen Ansatz. Und er sagt, es ist natürlich eine Wechselwirkung. Für ihn ist die Ursache für Depression schon eben die Überlastung der Seele. Und dass das dann in unserem Gehirn Fehlfunktionen auslöst, also da ist immer die Frage nach der Henne und dem Ei. Aber wie gesagt, für mich ist es auch logischer, weil aus meinem Werdegang kann ich es nachvollziehen, meine Seele war überlastet. Und das hat natürlich körperliche Reaktionen sicher hervorgerufen. Also wenn man mich untersucht hätte, hätte vielleicht im Gehirn zu der Zeit irgendwas gefehlt, zum Beispiel Serotonin oder so. Aber der Auslöser ist meiner Ansicht nach das, was ich selber in meinem Leben aufführe.
Was war bei Ihnen konkret der Auslöser? Bei Ihrer Familiengeschichte kann man sich einiges vorstellen, aber erzählen Sie selber.
Also das würde ich auch sagen, dass sich bei mir das eben aufgebaut hat. Also wie ich geboren wurde, war meine Großmutter schon sehr krank und meine Mama hat mir erzählt, dass sie eben mit mir als Neugeborenes im Kinderwagen gefahren ist und nur geweint hat und mir immer alle Probleme und Sorgen erzählt hat. Also man kann sich vorstellen aus heutiger Sicht, wie großartig das für ein neugeborenes Kind ist. Und so hat sich das halt mein Leben lang hingezogen, obwohl ich ein Einzelkind bin und meine Eltern wirklich wunderbar liebevolle Eltern sein wollten und es auch waren. Aber aus heutiger Sicht, sie waren bedürftig. Sie waren sehr bedürftig und als Einzelkind weiß man auch, also ich habe ja viele Jahre Psychotherapie und Selbsterfahrung und Seminare gemacht, um aus meinem eigenen Leid rauszukommen. Und daher habe ich begriffen, dass meine Eltern einfach mich als Lebensrettung auch gesehen haben und sich natürlich irgendwie angehängt haben an dieses gesunde Wesen. Und ich war ihr einziges Glück. Nur was das für ein Kind bedeutet, in Wahrheit sollte ja das Kind was bekommen und nicht schon, ich habe als Neugeborenes schon gearbeitet. Ja? Also ich habe schon Psychotherapie quasi gemacht. Bei mir war es dann so, dass ich mit 29 plötzlich von einem Tag auf den anderen nur noch geweint habe. Für mich war ich zu dem Zeitpunkt glücklich verheiratet, ein ganz normaler junger Mensch. Und von einem Tag auf den anderen habe ich nur noch geheult. Ich habe an meinem Leben gezweifelt, ich habe an meiner Ehe gezweifelt. Ich war vollkommen orientierungslos von einem Tag auf den anderen. Bei mir war natürlich das Glück, dass meine Mutter sofort erkannt hat, dass das jetzt bei mir leider Depressionen sind. Und ich bin sehr schnell in Psychotherapie gegangen. Ich hatte eben meine Krankheitseinsicht. Leider hat mein Mann damals davon überhaupt nichts gehalten und die Ehe ist leider auseinandergegangen. Heute weiß ich, dass wir auch eine Paartherapie gebraucht hätten. Mein Weg war eben dann, dass ich über 4 Jahre sehr intensiv bis 2-mal in der Woche in Psychotherapie gegangen bin. Ich war in der Schule nie ein Streber, aber ab dem Zeitpunkt, meiner Erkrankung war ich wirklich sehr, sehr fleißig am Erarbeiten, Aufdecken und Erkennen dessen, was mich krank macht.
Das Wort Depression erschreckt viele Leute. Sie haben vorher gesagt, dass das Wort Burnout ein leichterer Zugang zu einem endlichen Problem ist, weil Burnout als Begriff akzeptierter ist. Also so viele Leute leiden unter Burnout, Manager, alle können unter Burnout leiden. Warum ist Burnout weniger gefährlich vom Gefühl her wie Depression?
Also das ist meine Meinung. Ich habe mir halt da meine Gedanken gemacht und ich beziehe das auf die Leistungsgesellschaft, auf das heutige Leben, das wir leben. Es ist doch noch irgendwie nicht so schlimm, wenn ich sagen kann, ich habe jetzt ein Burnout, weil ich so viel geleistet habe. Das ist einfach anerkannter, als wenn, also meiner Mutter zum Beispiel, wie sie gesagt hat, sie hat Depression, hat sie in ihrem Umfeld sehr oft gehört, na dann reiß dich zusammen und wahrscheinlich prügelt dich dein Mann zu wenig.
Wahrscheinlich prügelt dich der Mann zu wenig?
Ja, also quasi du hast es eh so gut. Ja? Also wenn dich dein Mann prügeln würde, dann hättest du wenigstens einen Grund für Depressionen oder so irgendwie. Aber es waren so massive Angriffe auch, dieses, weil meine Mutter halt irgendwie so von außen betrachtet ein normales Leben geführt hat, Hausfrau, Mutter. Vielleicht waren auch manche neidig, dass sie nicht arbeiten gehen musste. Also es hat niemand verstanden, warum sie Depressionen hat. Ja? Warum hast du Depressionen? Reiß dich zusammen. Du hast keinen Grund, Depressionen zu haben. Und das ist aber immer noch sehr oft, überhaupt jetzt in unserer Leistungsgesellschaft, glaube ich, hat sich das nicht viel verändert. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe Depressionen, könnte ja viel eher diese Meinung kommen, warum hast du Depressionen? Du hast einen Job, du hast eine funktionierende Ehe, du schaust gut aus, was hast du Depressionen? Mit Burnout ist es ein bisschen leichter verständlich für die Umwelt, wenn ich sagen kann, ich habe so viel um die Ohren und jetzt bin ich halt zusammengebrochen. Ich habe die Meinung, dass Burnout einfach ein Modewort ist. Burnout ist nichts anderes als der frühere Nervenzusammenbruch oder auch die Vorstufe zu einer Depression. Es gibt auch Menschen, die einen Burnout haben, weil sie zu wenig arbeiten, weil sie unterfordert sind. Ja, also ein Burnout, ausgebrannt sein kann ich auch, wenn ich mein Leben sinnlos finde.
Weil die Arbeit fad ist, langweilig, eintönig?
Entweder die Arbeit fad oder es kann meiner Ansicht nach auch sein, dass jemand in Frühpension geschickt wird und dann ein Burnout kriegt, weil er sich so fertig macht mit kreisenden negativen Gedanken. Ich kann mich auch selber erschöpfen und in einen massiven Erschöpfungszustand hinein manövrieren, wenn ich ununterbrochen schlecht über mich denke, über mein Leben, wenn ich mir ständig Schuldgefühle mache oder wenn ich einfach mit meinem Leben ununterbrochen hadere. Das raubt so viel Kraft, da muss ich gar nicht jetzt extrem viel tun. Es kann auch sein, dass ich unterfordert bin und ein Burnout bekomme.
Also mein Dr. Amen nennt diese ständigen Selbstkritiken ernst, so wie Ameisen, die ständig auf einen kriechen. Wie kann man die Ameisen stoppen, dass die nicht mehr das Hirn befallen?
Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Also wenn der Herr Dr. Amen sagt, das ist hör einfach auf, negativ zu denken, dann kriege ich schon ein bisschen eine Wut.
Nein, das sagt er nicht. So, gut. Das sagt er okay. Nicht, der sagt, das ist wirklich schwierig. Aber
nein, es ist wirklich schwierig und es ist ein Prozess, meiner Ansicht nach. Also bei mir stand auf jeden Fall einmal eine Willensentscheidung da. Und die ist schon extrem schwierig. Ich kann mich erinnern, ich war schon jahrelang in Therapie und bin dann irgendwann draufgekommen, dass ich mich aber noch gar nicht entschieden habe, wirklich entschieden habe, dass ich da raus will. Ja?
Kann man das entscheiden?
Muss man entscheiden.
Nein, aber man will im schwarzen Loch bleiben. Man will depressiv bleiben.
Das ist ja nicht bewusst. Das ist einem ja sicher nicht bewusst. Aber ich habe viele Menschen gesehen und sogar bei mir, wo ich geglaubt habe, ich will unbedingt raus, ja, gibt es auch unbewusst Konstellationen im Leben, wo es für den Menschen einen Vorteil bringt, in der Depression zu bleiben. Es gibt zum Beispiel Konstellationen, wo sich die Familie schon so eingerichtet hat um diesen Menschen, dass er sehr betreut wird. Der ganze Fokus, die ganze Aufmerksamkeit ist auf ihn. Das ist ja alles angenehm. Das läuft aber unbewusst ab. Aber es gibt auch die Konstellation, wo Menschen zum Beispiel dann aufhören mit Psychotherapie, aus der Gruppe rausgehen und nicht mehr kommen und sich verabschieden und sagen, nein, das ist nichts für mich, wo wir schon die Vermutung, auch im Team, also schon öfter, es gibt den Club ja doch jetzt schon 20 Jahre und wir können uns natürlich irren, aber ich vermute sehr stark, dass wir auch Fluchtmechanismen haben oft, wenn man merkt, jetzt geht's ums Eingemachte, jetzt muss ich doch Eigenverantwortung übernehmen. Und wenn ich depressiv bin und mich irgendwie so in meinem wohligen, also es ist jetzt sehr, klingt sehr böse, ja, aber es soll nicht, ist nicht böse gemeint, aber ich kann das sehr gut verstehen. Mein Thema war auch erwachsen werden und ich wollte wirklich nicht erwachsen werden, was ja auch absurd ist. Aber erwachsen werden heißt ja Eigenverantwortung übernehmen und das ist anstrengend. So möchte ich das verstanden wissen, dass wir oft eigentlich die Depression auch nicht hergeben wollen, weil es uns ja schützt. Wir müssen uns dann dem Leben weniger stellen. Und daher ist es halt wirklich ein schwerer Prozess und bedarf auch wirklich eines bewussten Entscheidungsprozesses und einer Entscheidung, ja, ich will da raus.
Und Sie persönlich haben nach 4 Jahren erst beschlossen, ich will da raus.
Ich war schon ziemlich unterwegs im Psychotherapieprozess und war schon brav in Psychotherapie und irgendwann ist mir dann bewusst geworden, diese Entscheidung, erwachsen zu werden und wirklich Eigenverantwortung und plötzlich ist mir bewusst geworden, wenn ich da jetzt den Weg weitergehe, dann heißt das ja, dass ich wirklich dann mein Leben selbst in die Hand nehmen muss. Und das war, muss ich Ihnen ehrlich sagen, war für mich dann nicht so klar, ob ich das wirklich will. Ja? Und deswegen Hochachtung und wirklich, ich verstehe, wenn jemand sagt, na, ich will eigentlich in meiner Depression bleiben, das ist mir angenehmer als ganz, ganz eigenverantwortlich zu leben. Es klingt vielleicht für manche absurd, aber ich kann das nachfühlen. Ja? Obwohl ich natürlich heute weiß, ja, eigenverantwortlich zu leben ist großartig. Vielleicht ist es selbstverständlich für Sie, die Sie mir zuhören. Aber für mich war es nicht selbstverständlich.
Ich habe einen Fall in meiner Familie. Das ist der Bruder einer Schwägerin, der vor kurzem Selbstmord begangen hat. Der, sagen wir, Alkoholiker war, aber nur Bier getrunken hat und viel ausgegangen ist und am nächsten Tag arbeiten gegangen ist. Nur irgendwann hat er seinen Job verloren und dann ist er praktisch nicht mehr aufgetaucht. Er hat sich wirklich eingeschlossen in seine Wohnung. Es hat Freunde gegeben, die fast täglich hingegangen sind und er hat nicht mehr aufgemacht. Und am Ende hat er sich umgebracht. Das hat natürlich zu sehr vielen Schuldgefühlen geführt, innerhalb der Familie, auch innerhalb des Freundeskreises. Wie geht man als Angehöriger mit einem Menschen, der einem nahe steht, um und wo man den Eindruck hat, er will nicht mehr?
Also wir müssten jetzt meine Mutter fragen, weil ich war ja doch 2 Jahre alt, wie meine Großmutter sich umgebracht hat. Aber ich kann Ihnen sagen, wie wir in der Organisation, es gibt ja sehr oft die Situation, dass Teilnehmer Selbstmordgedanken äußern. Ist das okay, wenn ich diese Frage beantworte? Es ist jetzt nicht ein Angehöriger, aber man geht so ähnlich um. Also erstens ist es mal so, dass da eine ganz wichtige innere Haltung und Überzeugung meiner Ansicht nach wichtig ist, dass wir verstehen müssen, dass jeder sein Schicksal hat, so schwer das ist. Ja? Also erstens ist es mal wichtig, wenn jemand Selbstmordgedanken äußert, dann ist man ja sofort beunruhigt. Und diese persönliche Beunruhigung, die man spürt, die muss man äußern. Man muss sagen, du, das hat mich jetzt total getroffen, dass du das sagst. Du musst mich jetzt beruhigen, weil sonst muss ich Hilfe holen. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber das ist eine Bürgerpflicht, dass egal wer in ihrer Nähe Selbstmordgedanken äußert, diesen Menschen, wenn er das nicht entkräftet und wenn er sie nicht wirklich beruhigen kann, muss man ihn in professionelle Hände, also man muss ihn ins Spital bringen oder zu einem Arzt, wo er in Sicherheit ist.
Gegen seinen Willen.
Genau. Man muss ihm dann eben sagen, genau, was man denkt. Und das ist ein einfacher Satz, in dem ich sage, du hast mich jetzt so beunruhigt und das ist eine große Gefahr für dich, du bist in großer Gefahr. Und das ist meine Pflicht als Freund, als Schwester, als Mitbürger. Ich kann diese Verantwortung für dein Leben nicht tragen. Ich muss dich an einen Ort bringen, wo sie die Verantwortung, wo sie dich vor dir selber schützen können. Bitte versteh mich, ich muss das machen, weil ich kann's, das überfordert mich. Und meistens, wenn man so ehrlich ist und wenn man das genau weiß, dann entkräftet der Mensch das, was er gesagt hat und sagt, na, ich habe das jetzt gesagt, aber ich würde das eh nicht machen, weil ich habe ja ein Kind und das würde ich meinem Kind nicht, kann ja gar nicht. Ja? Ich habe das jetzt nur so gesagt, weil ich so verzweifelt bin, aber ich mache es nicht. Ja? Also entweder er beruhigt sie und wenn er sie nicht beruhigt, muss man ihn auch gegen den Willen, und das muss man dann sagen, entschuldige, aber ich muss dich jetzt gegen deinen Willen, weil ich kann's nicht tragen. Und das Furchtbare ist natürlich bei Angehörigen, und das ist auch oft, werde ich angerufen und es ruft ein Angehöriger an und sagt, mein Mann oder mein Bruder, dem geht so schlecht, aber er will sich nicht helfen lassen. Und dann kann man nur eines machen, man kann sich nur selber helfen. Es klingt blöd, aber man kann niemanden zwingen, also der erwachsen ist. Ein Erwachsener ist einfach erwachsen. Und man muss einfach respektieren, dass es ein vollwertiger Mensch ist. Und wenn er entscheidet, sich nicht helfen zu lassen, ist es ganz schlimm, aber man hat keine andere Wahl, als als Angehöriger zuzusehen. Und das ist ganz schwer auszuhalten. Und deswegen sage ich dann immer, bitte tun Sie was für sich. Und das ist aber manchmal etwas, weil wir doch alle verbunden sind. Überhaupt in einer Familie ist die Bindung so stark. Wenn dann derjenige, der das eingesehen hat oder erkannt hat, sich helfen lässt, dann passiert plötzlich dann ein kleines Wunder und dann lässt sich der andere auch helfen.
Also angenommen, eine Frau hat einen depressiven Mann zu Hause,
ja,
der sich nicht helfen lassen, ja, will, und sie beschließt dann halt tanzen zu gehen, ohne ihn.
Ja, beziehungsweise die Frau ist dann meistens eh schon auch depressiv oder erschöpft.
Aber sie würde dann eher der Frau helfen oder sagen ihr, tu was für dich?
Ja. Also wenn der Mann nicht sich helfen lassen will, dann kann sie sozusagen ihm was Gutes tun, indem sie sich helfen lässt und etwas für sich tut.
Und auf Urlaub fährt ohne ihn?
Je nachdem, das sind wieder diese Tipps, so wie Sport machen. Ja? Also das ist gut, auf Urlaub gehen, aber auch in die Selbsthilfe kommen, ja? Oder auch in Psychotherapie gehen. Ja? Weil diese Menschen, die da anrufen, sind meistens selber auch schon betroffen. Ja, also nicht nur auf Urlaub fahren, sondern auch wirklich an sich arbeiten.
Steckt eine Depression an?
Nein.
Nein, ich meine innerhalb einer Familie, wenn jemand depressiv ist.
Gesundheit steckt an. Na wirklich.
Ja.
Aber Depression steckt nicht an. Diese schwierige Lebenssituation mit einem Depressiven zu leben, ja, ist natürlich kräfteraubend. Und deswegen ist es so, dass es natürlich kräfteraubend sein kann und dass auch der Angehörige in einen Burnout oder in eine Depression schlittern kann. Ja, aber es ist kein Virus. Es gibt auch Ehepaare, wo der eine depressiv ist und der andere stabil bleibt.
Gesundheit steckt an, Optimismus steckt
ja,
an?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Auf Lächeln,
jeden
Lachen.
Fall. Liebe. Liebe, offene Herzen, Lächeln, genau. Alles, alles Gute.
Positive. Ich glaube, das war jetzt ein schöner Schluss. Ich bedanke mich beim Techniker Robert Pawlecka und bei meinem Gast Michaela Haug.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke.